So, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 15. Offenbarung Kapitel 15. Und ich lese den ganzen Text, das heißt die alle 8 Verse mit uns gemeinsam, bevor wir dann mit der Auslegung des Textes beginnen. Offenbarung 15, am Vers 1. Der Apostel Johannes, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, schreibt: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel. Das war groß und wundersam. 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen: Groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig, denn alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Urteile sind offenbar geworden. Und danach sah ich und siehe, da wurde aufgetan der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel. Und aus dem Tempel kamen die 7 Engel, die 7 Plagen hatten, angetan mit reiner, heller Leinwand und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eins der 4 Tiere gab den 7 Engeln 7 goldene Schalen, voll des Zornes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und gerade auch heute Morgen, bevor wir in diesen sehr, sehr faszinierenden Text einsteigen, beugen wir uns darunter, beugen wir uns unter deine Herrschaft und wir beten darum, dass du uns dein Wort aufschließt. Lass uns sehen das Wunder an deinem Gesetz. Wir preisen dich, Heiland, und wir danken dir, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Amen. Amen. So, in der letzten Predigt haben wir gemeinsam festgestellt, dass das 15. Kapitel der Offenbarung so etwas wie ein Prolog oder ein Vorwort ist, ja, für den nächsten Abschnitt der Gerichte Gottes, und zwar die Schalengerichte. Das ist das letzte, oder das sind die letzten Gerichte, ich sollte das in Mehrzahl sagen, die über die Menschen, Weltmenschen hereinbrechen sollen. Und ein besonderes Wort unterstreicht den Charakter dieses Vorworts, dieses 15. Kapitels. Es ist das Wort Zeichen. Ja, schaut einmal in Vers 1. Der Begriff oder das Wort Zeichen wird gebraucht. Und es ist nicht nur ein Zeichen, sondern es ist ein großes und wundersames Zeichen, wie der Apostel Johannes, entschuldigt mich bitte, das betont. Und das nächste Mal, wo das Wort wundersam gebraucht wird, ist in einem der Verse, wo gesagt wird, dass die Werke Gottes wundersam sind, hinweisend auf die Schöpfung. So, wir verstehen, diese Zeichen oder das Zeichen, von dem der Apostel Johannes hier spricht, ist gewaltig und herrlich und in dieselbe Kategorie einzuordnen wie die Schöpfung Gottes. So, was ist dieses Zeichen? Das ist die große Frage, ja? Und darüber haben wir am letzten Sonntag angefangen nachzudenken. Und heute wollen wir weitermachen dort, wo wir letzten Sonntag stehen geblieben sind. Ich will nicht alles wiederholen, was wir im Zusammenhang dieses Wortes Zeichen in der letzten Predigt gesagt haben. Was ich aber noch einmal unterstreichen will, ist die Tatsache, dass die Offenbarung, dass der Offenbarungsbericht uns in einer Zeichensprache, das heißt verschlüsselt, von Jesus selbst verschlüsselt, dargereicht wird, weitergereicht wird. Und der Schlüssel zum Erkenntnis oder der Schlüssel zur Erklärung dieser Zeichen, ja, ist eben uns in der Heiligen Schrift in der Bibel gegeben. Seinerzeit sagte Jesus erklärend, warum er in Gleichnissen gelehrt hat. Er sagte zu seinen Jüngern Folgendes, und ihr erinnert euch, euch ist es gegeben. So hinweisend darauf, oder sie haben ihn gefragt, warum er in Gleichnissen lernt, und Jesus erklärt es ihnen. Er sagt, euch ist es gegeben, ja, zu wissen das Geheimnis des Reiches Gottes. Denjenigen, die Jesus ablehnen, ist es nicht gegeben, weil sie nicht glauben. Ja? Und deshalb bringt Jesus oder lehrt Jesus die Wahrheit über das Reich Gottes in Gleichnis, sodass die Menschen, die in Rebellion gegen Gott verbleiben wollen, das nicht verstehen, was Jesus sagt. Aber er sagt zu seinen Jüngern, euch ist gegeben, ihr sollt es verstehen. Und in der Offenbarung ist es ähnlich. Jesus sagt seinen Knechten, Kapitel 1, Vers 1, die Offenbarung ist den Knechten Jesu Christi gegeben. Keinem anderen Menschen, nur den Knechten Jesu Christi. Und wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, er wird das, was er hier liest, nicht verstehen. Ein Wiedergeborener wird es verstehen. Warum? Weil er den Heiligen Geist hat und auch das Wort Gottes. So, ähnlich ist es mit der Offenbarung. Jesus sagt zu seinen Knechten, euch ist es gegeben, zu wissen, das Geheimnis der Vollendung der Geschichte der Menschheit. Und wie ist es gegeben? Ich habe es eben gesagt. Der Heilige Geist ist im Gläubigen innewohnend und der Heilige Geist gebraucht das Wort Gottes, um diese Bilder, um diese Zeichen, die in der Offenbarung zu finden sind, zu erklären. So, was ist das große, was ist das wundersame Zeichen, das Johannes sieht? Und das ist die Frage, wie gesagt, die uns seit dem letzten Sonntag beschäftigt. Und Johannes gibt uns eigentlich schon die Antwort. Wir können nur die Antwort nicht so richtig einordnen. Ich hoffe, dass wir es heute tun werden am Ende der Predigt. Aber Johannes gibt uns die Antwort, indem er Folgendes sagt. Er spricht von den sieben Engeln. Ja? Er sagt, die haben die letzten sieben Posaunen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. So, er fängt also mit dieser Erklärung oder mit der Erklärung des großen Zeichens an, und dann passiert etwas sehr Interessantes in unserem Text. Schaut einmal in euren Text oder in eure Bibel. Der Apostel Johannes in der Erklärung des großen Zeichens unterbricht, ja, macht eine Unterbrechung. Wir haben in den Versen 2 und 4 plötzlich den Bericht über das, was in der Ewigkeit wohl im selben Augenblick stattfindet, und was auch sehr wichtig zu erwähnen ist. Und das ist es, warum der Apostel Johannes die Erklärung oder die Fortsetzung der Erklärung zu dem großen Zeichen unterbricht und hier das einfügt, was wir in den Versen 2 und 4 lesen. Es ist der Bericht über die Märtyrer der Trübsalszeit, die nun hier in der Ewigkeit uns vorgestellt werden, dargestellt werden, und die singen das Lied des Moses und das Lied des Lammes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es faszinierend und sehr interessant, dass nicht einfach so gesagt wird, und sie sangen ein Lied. Das wäre doch schon genug, oder nicht? Wir würden sagen, das ist wunderbar, schön, dass sie singen, dass sie etwas zum Singen haben. Das schließlich sind das Märtyrer. Sie haben aufgrund ihres Lebens oder ihrer Verbindung mit Jesus Christus ihr Leben lassen müssen in der Trübsalzeit. Und nun singen die. Die haben was zum Singen. Wir würden sagen, das ist genug. Nein, die Heilige Schrift sagt genau, was sie singen. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Ja, so präzise ist das Wort Gottes. Und wir müssen dann auf diese sehr feinen Dinge in der Offenbarung dann auch aufpassen. Und dann müssen wir fragen, naja, was ist das Lied des Moses? Was ist das Lied des Lammes? Worum geht es? So, wo hören wir zum ersten Mal das Lied des Moses? im Alten Testament. Ja? Und wir wissen das nach der Erlösung des Volkes Israel, als Gott das Volk Israel durch das Rote Meer geführt hat und dann die ägyptische Armee da weggerafft worden ist. Dort wird das Lied des Moses gesungen. Ja, und wir wissen auch, dass stehend vor dem Roten Meer, hier stehen die Märtyrer ja auch vor dem gläsernen Meer, und dort im Alten Testament standen die vor dem Roten Meer und sangen das Lied des Moses. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. So, wo hören wir zum ersten Mal das Lied des Lammes? Ja, wir hören es in Offenbarung 5, Verse 8 bis 14. Wer singt das Lied des Lammes? Wenn wir in den Text schauen, Offenbarung 5, dann sehen wir, dass die 24 Ältesten das Lied des Lammes singen. Wer sind die 24 Ältesten? Wir haben das folgendermaßen erklärt. Wir sagten, die 24 Ältesten sind die Repräsentanten, ja, sie repräsentieren die Heiligen des Gemeindezeitalters. Aha. So, der Hinweis auf diese bestimmten Lieder ist auch ein Zeichen, dass ein gläubiger Mensch sehr gut einordnen sollte. Diese zwei Lieder, das Lied des Moses, das Lied des Lammes, sie feiern die zwei großen Erlösungsereignisse der Menschheitsgeschichte. Erstens die Erlösung Israels aus der Sklaverei und zweitens die Erlösung der Sünder durch Jesus Christus. Und das Zeichen, so wie ich das verstehe an dieser Stelle, in diesem Text, ist der Hinweis darauf, dass nun bald das dritte Erlösungsereignis stattfinden wird. Es ist die Erlösung des Überrestes aus Israel, auch in der schwersten Periode der Menschheitsgeschichte der Trübsalzeit, genauso wie im Alten Testament es schon verheißen worden ist. Ja? Das heißt also, dass noch bevor der letzte oder die letzten und schrecklichen Schalengerichte anbrechen sollen, werden, ja, dem Leser der Offenbarung zeichenhaft eigentlich Mut gemacht wird für das, was kommt. Gott, unser Vater, ist ein Gott, der sein Volk erlöst. Erlösend hat dieser Gott in der Geschichte der Menschheit eingegriffen, ja, im Alten wie auch in dem Neuen. Er hat das Volk Israel erlöst, er hat die Gemeinde des Herrn Jesu auch erlöst. Nun, wenn wir einmal diese Lieder, das Lied des Moses und das Lied des Lammes aufschlagen und den Text gemeinsam lesen und vergleichen zu dem, was uns hier gesagt wird in Kapitel 15, dann stellen wir fest, ja, dass nur ein Teil, ein Bruchteil dessen, was hier in Kapitel 15 uns wiedergegeben wird, in diesen Liedern zu finden ist, im Lied des Moses, im Lied des Lammes. So, warum wird nicht der volle Text hier wiedergegeben? Ihr Lieben, das weiß ich auch nicht, aber die Grundidee ist dieselbe. Ja, es geht um den Lobpreis des Erlösenden, des mächtigen Gottes, allmächtigen Gottes, den wir loben, den wir ehren müssen, dem wir Ehrfurcht darbringen sollen. Ja, in allen den drei Liedern kommt das sehr deutlich durch. Und vielleicht wird deshalb auch nicht der volle Text genannt, der anderen Lieder, des Liedes des Moses und des Lammes, weil nun das Verständnis da ist, dass ein gläubiger Mensch, der dieses liest, das Lied des Moses, das Lied des Lammes, doch mit diesen Liedern vertraut sein sollte oder zumindest weiß, wo sie in der Heiligen Schrift zu finden sind. Das würde meine Erklärung sein. Aber eine dreifache Einteilung erkennen wir in diesem Lied, das wir hier lesen, Vers 2 bis 4. Und eigentlich wäre das eine Predigt an sich, aber ich will heute auf etwas ganz, ganz anderes eingehen. Wir lesen zum Beispiel in Vers 3a, dass die Märtyrer, sie preisen die Werke Gottes. Ja? Und das ist die Schöpfung Gottes. Und da, in diesem Zusammenhang, wird das Wort wundersam noch einmal gebraucht. Vorher ist es ein wundersames Zeichen, das ist ein großes Zeichen, gewaltiges Zeichen. Und nun wird von den Werken Gottes gesagt, es ist wundersam, das Werk Gottes. Zweitens, die Märtyrer preisen die Wege Gottes. Das heißt, die Geschichte der Menschheit ist eigentlich seine Geschichte. Im Englischen heißt Geschichte was? History. Es ist his story. Es ist seine Geschichte, Geschichte Gottes mit dem Menschen. Und drittens, die Märtyrer preisen die Ziele Gottes. Sie weisen auf das, was eines Tages die Realität sein wird, wenn schlussendlich alle Heiden in der Anbetung Gottes zusammenkommen werden. So, die Verse 2 und 4, ja, das ist so etwas wie eine Unterbrechung des großen Zeichens, die wir hier haben. Und dann, ab Vers 5, macht Johannes weiter mit seiner Schau und mit der Erklärung dieses großen Zeichens, wenn er Folgendes schreibt. Er schreibt, und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes, des Zeugnisses im Himmel, wurde geöffnet. So, ich habe das schon einmal erklärt, aber ich möchte es noch einmal betonen. Der irdische Tempel, der hier seinerzeit in Jerusalem gestanden hat, der Tempel des Salomo, ist nichts anderes gewesen als eine wahrscheinlich Miniaturkopie dessen, was im Himmel tatsächlich ist. Der Tempel in dem Himmel. Ja? So, die ganzen Baupläne, die seinerzeit auch von Gott, dem Salomo, gegeben worden sind, ja, beziehen sich auf das, was im Himmel ist. Ja, im Himmel haben wir also auch einen himmlischen Tempel. Ja, und diesen himmlischen Tempel sieht der Apostel Johannes nun geöffnet und er sagt weiter, und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinen und glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Nun ja, hier sind wir. Ja. Wir lesen das Ganze und wir können uns vielleicht ein bisschen vorstellen, was dort abgeht. Aber, und es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Engel in den Tempel kommen und wieder gehen. Wir haben das schon vorher gelesen in dem Offenbarungstext. Wir haben einen Tempel von einem Engel gelesen, der im Tempel dient, ja, der die Gebete der Heiligen sammelt und dann mit viel Weihrauch vermischt, zur Ehre Gottes darbringt und so weiter und so weiter. So, das ist nicht das Ungewöhnliche, dass Engel in diesen Tempel reingehen, rauskommen. Das Ungewöhnliche an diesem Bericht ist, dass diese Tempel, dass diese sieben Engel, die aus dem Tempel Gottes im Himmel herausgehen, dass sie uns ganz genau beschrieben werden. Ja, wie sie gekleidet sind. Und auch hier wieder die Frage, warum? Warum wird uns das beschrieben? Nun, die einzige Person, die in derselben Weise, so wie diese Engel bekleidet, beschrieben wird in der Offenbarung, wer ist das? Das ist Jesus Christus. Sehr interessant. Offenbarung 1, Vers 13. Und mitten unter den sieben Leuchtern sah ich einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Ja. So, das Leinengewand und der goldene Gürtel des Herrn Jesus. Woran erinnert uns das? Es erinnert uns an die Bekleidung des Hohepriesters aus dem Alten Testament, der stellvertretend für das Volk im Tempel dann auch diente. Und die große Frage ist nun diese. Ja? Die Frage ist nicht die, dass, naja, warum ist Jesus so bekleidet? Wir wissen das. Jesus ist der große hohe Priester, der uns vor dem Vater vertritt. Ich werde darüber sprechen. Brauchen wir das? Brauchen wir diese Vertretung? Wir werden sehen. Ja? So, die große Frage ist diese. Warum sind diese Engel? Ja, mit diesen letzten Schalengerichte in derselben Weise bekleidet nun wie unser Herr und Heiland Jesus Christus, also mit diesem Priestergewand. Das ist doch sonderbar. Und hier genau geht das Verständnis der Bibellehre auseinander. Manche sagen, naja, Diese Engel Gottes sind in dieser besonderen Art und Weise bekleidet, weil sie eine besondere Autorität dann auch haben, ja, um dann diese Gerichte auszuführen. Ja, okay, man kann das vielleicht so sehen. Ja, sie meinen also, dass hier besondere hochrangige Engel, wir haben das gesehen, es gibt eine Rangordnung unter den Engeln in der Ewigkeit, da spricht die Bibel darüber. Wir sprechen zum Beispiel von den Erzengeln, ja, den ersten Engeln, den stärksten Engeln und so weiter und so weiter. So, sie meinen also, hier werden besondere Engel dann beschrieben, die dann das, die Vollmacht haben, das Gericht Gottes auszuteilen an den rebellischen und zu dem Antichristen gehörenden Menschen. Kann sein. Andere Bibellehrer sagen, dass die Bekleidung der Engel zu sehr den Leser, das heißt uns, an die Überwinder erinnert, die ja auch mit einem weißen Gewand überkleidet werden sollen in der Ewigkeit. Offenbarung 3, Vers 5. Es wird gesagt, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Ihr Lieben, was ist das, was wir hier lesen? Offenbarung 3, Vers 5. Ist ja auch ein Zeichen. Wer kann dieses Zeichen denn einordnen? Nur die Christen. Ein Ungläubiger wird das lesen, sagen, was ist denn hier los? Ja? Was hat das weiße Gewand mit dem, was in der Ewigkeit abgeht, zu tun? Aber wir verstehen das, ja? Was es bedeutet. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Er spricht von der absoluten Gerechtigkeit des Menschen, der in die Ewigkeit eingeht. Offenbarung 6, Vers 11 wird gesagt, über die Märtyrer der Trübsal, und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid. Da haben wir es. Und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhen noch eine kleine Zeit und so weiter und so weiter. Ja? So, diese Bibellehrer sagen dann, aha, so wahrscheinlich sind an dieser Stelle in unserem Text eigentlich nicht Engel gemeint, sondern sieben Repräsentanten der Überwinder. Ja? Und sie sagen, das Wort Engel bedeutet ja unter anderem auch oder kann Bote bedeuten, im Alten wie auch im Neuen Testament. Im Alten Testament, im Hebräischen, bedeutet Engel genau das, was es im Neuen Testament bedeutet, im Griechischen. Es kann Bote bedeuten. Aber dazu möchte ich sagen, dass in der Offenbarung jedes Mal, wenn das Wort Engel gebraucht wird, auch Engel gemeint sind und nicht etwas anderes. Ja? So, ich persönlich denke, wie gesagt, dass wortwörtliche Engel gemeint sind und die Kleidung derselben uns eben als ein Zeichen an etwas erinnern muss. So, und letzte Woche saß ich nun da und habe überlegt, ja, was bedeutet es, dass nun diese sieben Engel, die aus dem Tempel herauskommen, in dieser Weise nun wie die Hohepriester des Alten Testaments dann auch gekleidet sind. Und dann kam mir eine Frage in den Sinn, und die Frage lautete folgendermaßen, ja, warum ist eigentlich Jesus so bekleidet oder warum wird er uns so bekleidet dargestellt? Ja? Nun, die Antwort ist ganz klar für uns. Er ist in dieser Weise wie der Hohepriester im Alten Testament beschrieben für uns im Neuen Testament, damit wir verstehen, dass er seinen Dienst als der große Hohepriester für uns vor dem Vater dann auch vollzieht. Hebräer 4, Vers 14 wird Folgendes gesagt. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Römer 8, 34 sagt uns Folgendes. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist der Dienst des Herrn Jesu, gerade in der Gegenwart auch. Er tritt für uns ein in seine Rolle als der große Hohepriester. Und dann wird gesagt, Hebräer 7, 25, Folgendes. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten. Hört mal genau hin, was gesagt wird. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, weil er auferstanden ist und nun für immer lebt, um für sie einzutreten. Um für sie einzutreten. Das heißt, die vollkommene Errettung hängt damit zusammen, dass Jesus Christus tatsächlich lebt und dann was tut, um für uns einzutreten. So müssen wir diesen vertretenden Dienst Jesu Christi haben in unserem Leben als gläubige Menschen. Absolut. Ja? Und wir sagen, das ist wunderbar. Wir haben es gut als gläubige Menschen. Jesus vertritt uns vor dem himmlischen Vater. Herrlich. Und dann kam mir die zweite Frage. Wer vertritt eigentlich die Ungläubigen im himmlischen Tempel? Wer vertritt die? Brauchen diese niemanden, der sich für sie einsetzt? Das ist eine berechtigte Frage. Schaut mal. Wie kommt es, dass Gott, der Allmächtige, der Ewige, der Heilige Gott, wie kommt es, dass er die ungläubigen Menschen in ihrer Rebellion nicht gerade jetzt vernichtet? Warum erleben die ungläubigen Menschen, die sich gegen Gott erheben, die Gott fluchen, die Gott lästern, warum erleben sie so etwas wie die allgemeine Gnade, dass sie genauso wie wir als Kinder Gottes Luft atmen können, dass manche von ihnen noch mit Gesundheit ausgestattet sind, dass es ihnen eigentlich, vielen geht es eigentlich nicht so schlecht. Warum erleben sie in ihrer Rebellion gegen Gott diese allgemeine Gnade? Schaut einmal, ich versuche den Gedanken noch einmal zu unterstreichen. Wie geht es euch? Wie geht es euch, wenn ihr über die Ungerechtigkeit in dieser Welt nachdenkt? Wenn ihr einmal Stille hält und darüber nachdenkt, was zum Beispiel mit den Kindern heute alles angestellt wird, dass sie verkauft werden, ja? Die Ungerechtigkeit, die passiert. Denken wir zum Beispiel an die Abtreibung. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt. 100.000 Babys werden jährlich in Kanada abgetrieben. Und die Menschen sagen, was ist denn schon dabei? Es ist ja kein Leben. Ja? Oder die sagen, oh, das gehört zu der Frauenhygiene, dass man Babys abtreiben kann. Wie geht es euch, wenn ihr über diese schrecklichen Dinge nachdenkt? Werdet ihr nicht zornig? Ich werde zornig. Ja, wenn ich mir einmal stillhalte, über diese Dinge, über die Ungerechtigkeit, über das Schreckliche in unserer Welt nachdenke, über die, auch über die Abtreibung, ich werde zornig und ich bin ein sündiger Mensch. Was denkt ihr, wie der Heilige Gott darüber denkt und fühlt? Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass dieser heilige Gott, unser himmlischer Vater, zornig ist über das, was er sieht, was passiert in dieser Welt? All diese Untaten der Ungläubigen? So, warum vernichtet er nicht sofort diese rebellischen Ungläubigen in seinem Zorn gerade jetzt? Das könnte er machen. So, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese in unserem Text erwähnten 7 Engel diesen Dienst der Fürbitte für die ungläubigen Menschen tun, damit der Zorn Gottes nicht sofort über die ungläubige Welt hereinbricht. Und hier in unserem Text wird nun gesagt, dass diese 7 Engel, die diesen Dienst tun, das ist mein Verständnis, muss ich dazu sagen, aus dem Tempel herauskommen, das heißt ihren Dienst aufgeben und anstelle der Fürsprache nun das Gericht Gottes über die rebellischen Menschen schlussendlich doch ausgießen. In der Zeit, in der sie das tun, ja, in der diese Schalengerichte über die Menschheit heranbrechen werden, Der Text sagt uns, soll der himmlische Tempel geräumt sein. Das heißt, es findet keine Stellvertretung, kein Gottesdienst statt. Wie gesagt, das ist meine persönliche Interpretation dieser Passage. Und das ist es, wie ich auch eben die Tatsache erkläre, warum der Tempel verlassen wird und warum während der Schalengerichte im Tempel nicht stattfindet, kein Gottesdienst, keine Fürsprache. Und wenn ihr jetzt denkt, Ed, pass auf, du traust dich zu weit heraus mit deiner Interpretation, du sagst mehr, als was die Bibel sagt, dann möchte ich uns darauf hinweisen, dass wir, und das war meine Aufgabe gewesen, in die Bibel reinzuschauen und zu sehen, ob uns irgendetwas gesagt wird, dass die Engel tatsächlich sich für Menschen einsetzen. Und dann habe ich geschaut und habe Folgendes festgestellt in Hiob 33, 23 und 24. Hier wird uns die Rede von dem Elihu weitergegeben. Er ist ein Freund Hiobs gewesen und er spricht eben darüber, dass ein Engel sich für die Menschen oder für den Menschen einsetzt. Es wird Folgendes gesagt, Hiob 33, 23, 24. Wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler. Einen Mittler? Einen von den tausend, der dem Menschen seine Pflicht mitteilen soll, das ist auch unter anderem die Aufgabe der Engel, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt, ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Ja, so und die Bibellehrer sagen uns, ja, diese Bibelstelle ist unsicher, wie man sie erklären kann, aber manche sagen doch, hier wird davon gesprochen. Und das ist das jüdische Verständnis, dass es Engel, tatsächlich solche Engel gibt, die sich für Menschen einsetzen. Ja, und interessanterweise wird genau diese Passage und dieser Vers an dem größten Feiertag des jüdischen Kalenders vorgelesen. Ja, an dem großen Versöhnungstag wird unter anderem auch diese Passage gelesen. Ich finde es faszinierend. Prophet Zacharia sagt Folgendes, Kapitel 1, Verse 12 und 13. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, Herr, der Herrscher, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. So, hier lesen wir davon, dass der Engel des Herrn sich für Israel einsetzt oder für Israel eintritt. Und wir wissen genau, wer der Engel des Herrn ist. Es ist der Herr Jesus Christus selbst wahrscheinlich. So in dem jüdischen Verständnis ist es also nichts Ungewöhnliches, dass Engel sich für Menschen vor Gott einsetzen. Und das finden wir auch zum Beispiel in dem apokryphischen Buch des Henoch, der Folgendes dann sagt, Henoch, erste Buch des Henoch, Kapitel 9, Vers 4. Es wird zu einer besonderen Gruppe von Engeln gesprochen, die auch Beobachter genannt werden. Es wird Folgendes gesagt, ihr sollt für den Menschen eintreten und nicht die Menschen für euch. Ja, und Henoch 15, Vers 2 ist genau dasselbe. Ihr Lieben, es ist schon richtig, dass wir sehr vorsichtig sein müssen in dem Erklären der geistlichen Realität. Ja, aber hier und da, finde ich, wird uns auch in der Heiligen Schrift wie der Vorhang ein bisschen aufgemacht, dass wir Einblick haben können für das, was in der Ewigkeit passiert und besonders auch in der Offenbarung. Und deshalb sind diese Dinge, die uns mitgeteilt werden in Offenbarung, nicht so einfach einzuordnen. Und wie gesagt, ich muss auch sehr, sehr vorsichtig sein in dem, was ich hier weitergebe. Lass uns weitergehen zu Vers 8. Es wird gesagt, und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Auch das können wir sehr gut einordnen, weil es noch ein Ereignis im Alten, es erinnert uns an ein Ereignis im Alten Testament, nämlich als der Tempel des Salomo eingeweiht worden ist. Genau dasselbe ist dort auch passiert und der Gottesdienst im Tempel des Salomo musste unterbrochen werden. Alle mussten raus, weil Gott selbst für sich diesen Tempel beansprucht hat. Er mit seiner Herrlichkeit in dem ganzen Tempel vorhanden war, da war. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen. Und dann wird gesagt, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Für die Zeit, wo diese Plagen, die Zornschalen ausgeschüttet werden über die Erde, soll der Tempel geräumt sein. Und im Zusammenhang dessen, was wir eben gehört haben, möchte ich uns auf etwas Ermutigendes hinweisen. Ja? Was passiert in dem himmlischen Tempel? Ja? Zum Beispiel gerade auch jetzt. Gerade jetzt. Nun, wir können manches dazu sagen. Wir können auch Folgendes sagen. Wir können sagen, dass die Gebete der Heiligen dort in diesem Tempel von einem Engel gesammelt werden und diese Gebete der Heiligen mit Weihrauch vermischt vor Gott dargebracht werden. Warum kann ich so etwas sagen? Kapitel 8, Vers 3. Hören wir genau hin. Offenbarung 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Ich werde gleich zum Altar auch was sagen. Der hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten, und jetzt müssen wir vorsichtig lesen, mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. So, alle Heiligen, die im Himmel sind, oder alle Heiligen, die auf der Erde sind und beten? Ja, noch einmal. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen, die auf der Erde sind, auf den goldenen Altar darbringe und der vor dem Thron Gottes ist. Offenbarung 5, Vers 8 wird uns Folgendes versichert. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, und dann wird gesagt, das sind die Gebete der Heiligen. Zwei Dinge möchte ich unterstreichen im Zusammenhang dieses Textes, den wir eben gelesen haben. Erstens, die Schrift versichert uns unmissverständlich, dass die Gebete der Heiligen im Himmel gesammelt werden in eine goldene Schale. So, das bedeutet zumindest so viel, dass wenn wir zu den Heiligen gehören, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut werden und seit der Wiedergeburt nun tatsächlich auch heilige Menschen sind, so wie die Bibel das auch sagt, das bedeutet, dass keins unserer Gebete vergeblich ist. Diese Gebete werden gesammelt in der Ewigkeit. Zweitens wird uns versichert, dass gemeinsam mit viel Räucherwerk diese Gebete der Heiligen dann vor Gott dargebracht werden als ein Wohlgeruchsopfer. Und ich kann das sehr gut verstehen, ihr Lieben, ich kann das sehr gut verstehen. Meine schwachen Gebete, meine schwachen Worte als Mensch, ja, bedürfen das. Sie müssen geistlich unterstützt werden, sodass sie vor Gott erscheinen können als ein Wohlgeruchsopfer. Ja, meine Gebete sind oft sehr ich-bezogen, ja, wenn ich darüber nachdenke. Und sie bedürfen einer geistlichen Unterstützung. Und das ist der Hinweis, der uns hier im Text dann auch gegeben wird. Und der besagte Altar, der goldene Altar, Kapitel 8, Vers 3, spricht nicht von dem Brandopferaltar. Ja, er darf nicht verwechselt werden. Wir wissen, dass auch in dem irdischen Tempel es zwei Altäre gegeben hat. Der eine war außerhalb des Tempelgebäudes, das war der Brandopferaltar. Dort wurden die Opfer dargebracht. Es gab noch einen Tempel, einen Altar im Tempel, und das war der goldene Tempel, und man nannte diesen Altar auch den Altar des wohlriechenden Räucherwerks, 2. Mose 30, 1-5. Ja? Und das ist der Altar, von dem uns die Offenbarung erklärt, dass ein Engel die Gebete, dass eben ein Engel die Gebete der Heiligen sammelt und auf diesem Altar mit viel Räucherwerks Gott darbringt. So, es ist der Altar, der im Tempel selbst sich befindet. Und im Alten Testament wurden auf diesem Altar, ja im Tempel, sowohl morgens wie auch abends, heiliges Räucherwerk dargebracht. Ja, und so etwas Ähnliches sehen wir dann natürlich auch in der Ewigkeit. Und in der Offenbarung 8 wird uns dann erklärt, dass in dem himmlischen Tempel dieser Wohlgeruch aus den Gebeten der Heiligen vermischt mit dem Räucherwerk dann auch besteht. Es ist etwas Gott angenehmes. Es ist ein Wohlgeruchsopfer. So, uns muss das bewusst sein, gerade heute, gerade auch jetzt, wenn wir beten. Ja? Unsere Gebete werden gesammelt und vor Gott dargebracht. So, um wie viel mehr sollte uns diese Realität ermutigen, noch mehr zu beten? Wenn wir zu den Heiligen gehören, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dann geht keins unserer Gebete verloren. Und das sollte uns umso mehr ermutigen, Fürbitte zu tun für unsere ungläubigen Kinder, für unsere ungläubigen Verwandten und Freunde. So, diese Fürbittegebete, genau wie auch das Anbeten Gottes, werden in einem goldenen Räuchergefäß gesammelt und vor Gott gebracht und sind ihm ein Wohlgeruch. Nun, in unserem Text hört diese Handlung aber auf. Ja? Und während der Zeit der Schalengerichte wird es so etwas in dem himmlischen Tempel nicht geben. Ja? Und was bedeutet das? Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Zeit, wenn der Zorn Gottes über die Menschheit hereinbricht, ja, Gott keine Fürbittegebete hören will im Zusammenhang der verbliebenen ungläubigen Menschen auf der Erde, ja, über die nun das Gericht Gottes ausgegossen wird. Nun, was lernen wir ganz praktisch für uns heute aus dem vor uns liegenden Text? Ja, erstens, und das ist sehr, sehr wichtig, erstens erkennen wir noch einmal die besondere Kostbarkeit der Zeit der Gnade, in der wir leben, ihr Lieben. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit der Gnade. Gott hätte schon längst eingreifen müssen, so denke ich, sehend all die Ungerechtigkeit der Menschen, die sich gegen ihn erheben, die Gott lästern, die Gott beleidigen. Die Welt in ihrem gottlosen Treiben hat das Gericht Gottes schon längst verdient. Dass das Gericht Gottes noch nicht angebrochen ist mit der vollen Wucht, spricht von der Geduld Gottes, spricht von der Geduld unseres himmlischen Vaters. Und noch ist Zeit, ja, dass der Mensch Buße tut und sich zu Gott wendet. Und unsere Verantwortung als die Gemeinde des Herrn Jesu ist es, zu beten und Christus zu bezeugen und andere Menschen auf Christus hinzuweisen. Zweitens, ihr Lieben, wir haben als gläubige Menschen tatsächlich einen großen Hohepriester in Jesus Christus, der uns vor dem Vater vertritt. Und wisst ihr, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich mich anschaue als schwachen Menschen, ja, da ist noch genug Zeug in mir drin, trotzdem, dass ich ein Pastor bin, was immer und so lange im Glauben bin, da ist genug Sünde drin, da ist noch genug Eigensucht drin. Ich brauche diese Vertretung Jesu vor Gott, meinem Vater. Und es ist ein Vorrecht ohne Ende, dass ich Jesus Christus als meinen Heiland kenne, dass ich zu ihm gehöre und dass ich wissen darf, dass er mich vor Gott, dem Vater, vertritt als mein Hohepriester. Ihr Lieben, ich finde keine Worte, um das zu beschreiben. Das ist gewaltig. Das ist herrlich. Und ich brauche das unbedingt. Ich kenne mich. Drittens, uns sollte nach dieser Lektion auch wichtig sein, wie bedeutend doch unsere Gebete, besonders auch unsere Fürbittegebete für unsere ungläubigen Familienmitglieder, Freunde sind. Es ist wichtig, Es ist wichtig, dass wir Gott anbeten. Es ist wichtig, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn preisen in unseren Gebeten. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir für unsere Kinder eintreten, die noch nicht zu Jesus gehören. Es ist wichtig, dass wir unsere Freunde im Gebet Gott darbringen, die Jesus noch nicht kennen als ihren Heiland. Ja. Und ich denke, das ist nicht, ich denke nicht, ich weiß, das ist unsere Verantwortung, ja, die wir unbedingt tun müssen. Wir müssen das tun. Wir müssen Fürbitte tun. Ja, für Menschen, die Jesus nicht kennen. Denn diese Dinge, die wir gemeinsam in der Offenbarung lesen, die über die ungläubige Welt hereinbricht, die sind nicht schön. Und das sind die einfachsten Worte, die ich dafür gebrauchen kann. Die sind schrecklich. Ja, und wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht, dass der ungläubige Mensch eben auch in die Verdammnis kommt. Das ist keine schöne Zukunft. So wollen wir diese Verantwortung, in die Gott uns hineingestellt hat, seitdem wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dass wir für andere Menschen auch beten, Fürbitte für sie tun, wollen wir diese Verantwortung unbedingt auch wahrnehmen. So, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen, ihr Lieben. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist schon erstaunlich, dein Wort aufzuschlagen und diese Dinge zu lesen, die du uns mitteilst. Und manchmal sind wir ja tatsächlich überfordert. Es ist einfach zu viel für unser Verständnis, was du uns darreichst. Und doch willst du, dass wir diese Dinge verstehen, auch gerade in Bezug zu der Zukunft, in Bezug auch zu der Ewigkeit. Und deshalb sprichst du auch und lehrst du uns über die Ewigkeit, über den Himmel, aber auch über die ewige Verdammnis. Und wie entscheidend das doch ist, dass wir als Menschen gerade jetzt in dieser Gnadenzeit noch diesen Gnadenruf Gottes wahrnehmen und unser Leben dir anvertrauen und in Buße. Und wir beten. Wir beten gerade heute Morgen für unsere Kinder, die noch nicht im Glauben sind. Wir beten für unsere Verwandten, die dich, Herr Jesus Christus, noch nicht als ihren Heiland angenommen haben. Wir beten, dass du besonders heute durch den Heiligen Geist an ihnen wirkst und an ihnen arbeitest und sie zur Erkenntnis der Wahrheit darüber bringst, wer du wirklich bist. Der auferstandene Herr der Herrlichkeit, der einzige Heiland, den wir als Menschen haben werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, aber auch, dass du uns gefunden hast, dass du uns die Gnade gegeben hast, dich als den zu erkennen, der du wirklich bist. Und wir beten darum, dass du uns hilfst, in der Nachfolge richtig zu leben, sodass alles in unserem Leben, ob es unsere Gedanken sind, Handlungen sind, Worte sind, dich ehrt, dass dich das alles ehrt. Du bist unsere Zukunft, du bist unsere Zuversicht, Herr Jesus Christus. Dich heißt es zu preisen, dich heißt es zu ehren. Anbetung sei dir. Wir loben und ehren deinen heiligen, deinen ewigen Namen. Amen.